SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, schönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen. Wir sind hier im Taburettli am Spalenberg zu Basel. Und bei mir sind zwei Menschen, die eng mit dieser Stadt verbunden sind, aber beide nicht hier zu Basel auf die Welt gekommen sind. Die Miriam Ginsberg, ihr hört man das nicht an, wenigstens ich als Zürcherin nicht. Sie ist schon als Kind von Interlaken auf Basel gekommen, hat eine Lehre gemacht als Goldschmiedin da, hat geheiratet, ist Mutter von drei Kindern geworden und hat ein Zeitchen zu Wien gelebt. Sie führt zu Basel ihr eigenes Schmuckatelier. Miriam Ginsberg ist 68 und inzwischen auch mehrfache Grossmutter. Guten Morgen. Am Walter Salzburger, das hören Sie jetzt dann gerade, merkt man noch ein bisschen an, dass er aus dem Tirol auf Basel zugewandert ist. Auf Ruf von der Uni Basel, wo er eine Professur hat. Der Walter Salzburger ist ausgezeichneter Evolutionsbiologe, reist für seine Forschungen über die Entstehung der Artenvielfalt regelmässig auf Ostafrika, wo er den Buntbarsch hinterherjagt. Er ist 43 und lebt mit seiner Partnerin in Basel. Herzlich willkommen und guten Morgen.
Guten Morgen.
Walter Salzburger, den ich Miriam Ginsberg gezeigt habe, wer heute ihr Gesprächspartner wird, hat sie gesagt, der trägt einen Ohrring. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich habe mittlerweile nur noch einen Ohrring.
Also, ich habe auf beide gehabt?
Ja, ich habe auf beide Seiten gehabt und auch da oben. Und sogar einen Nasenring habe ich einmal gehabt in meinen jugendlichen Jahren. Nicht wegen Stier, sondern weil man das. Ja, zur Zeit war das modern oder in, zumindest in dem Kreis, wo ich mich da bewegt habe. Und ich habe den schon ziemlich lang und der eine ist noch übrig geblieben.
Der eine Ohrring. Ja. Wann ist dann der Nasenring verloren gegangen?
Der ist beim Tauchen im Tanganyikasee verloren gegangen. weil normalerweise muss man den eben außer dann beim Tauchen, das habe ich vergessen gehabt, und dann ist er dort verloren gegangen und seitdem habe ich dann auch nie wieder einen Nasenring reingeben.
Und da seither wundert sich die Fische dort unten, was das soll mit dem glänzigen Ding auf dem Boden.
Vielleicht gibt es jetzt einen Fisch mit einem Nasenring.
Miriam Ginsberg, der Walter Salzburger, erforscht seit Jahren Buntbarsch. Was haben Sie für eine Beziehung zu Fisch? Nur auf dem Teller oder?
Nein, also wenn man, ich bin schon tauchen und wenn man in die Welt taucht und die Farbe Pracht von diesen Fischen anschaut, das ist eine absolute Faszination. Also ich bin, wie beim ersten Tauchgang, bin ich hell begeistert gewesen. Ich habe gemeint, es sind lauter Edelsteine in der Meerrunde.
Also dann haben Sie so im Meer und nicht hier in der Schweiz gelernt tauchen, wenn Sie sagen?
Ja, ja, mhm. Ja, das ist grossartig gewesen.
Und wo auch haben Sie tauchen gelernt?
In Eilat.
In Israel?
In Israel,
Rotem Meer?
Ja, ja.
Sind Sie einmal da? Bei uns in der Gegend tauchen, in Seen?
Nein.
Und tauchen Sie heute noch?
Nein, nicht mehr. Also, wenn ich in Israel bin und in Eilat bin, dann gehe ich tauchen. Mhm. Aber ich nehme mir immer einen ganz schönen Tauchlehrer, der mich dann hebt und dann bin ich sicher. Und dann sage ich hier durch und hier durch. Und ich meine, auch die Pflanzenwelt ist die Form, wo Formen, die es gibt, und die Linien und die Farbengebung von denen, das ist unglaublich. Also das ist, da bin ich.
Und der Ohrring von Walter Salzburg, wenn man noch gut, das ist ein silbriges Ringli, ganz etwas Simples. Wie interpretieren Sie das als Schmuckkünstlerin, so ein Ohrringli beim Mann?
Ich finde das gut, wenn der Mann Lust hat, etwas zu machen, sich zu schmücken. Das haben Männer nämlich schon immer gemacht. Schon in den afrikanischen Hauptmännern haben sie sich geschmückt mit Federn, mit geschnitzten Knochen, mit Amuletten. Das ist ein Zeichen von Macht, von Schutz geben seiner Familie. das ist ein absolutes schönes Zeichen. Und der Mann soll machen, was ihm gefällt. Und dann ist es auch überzeugend.
Wir hatten ja auch eine Zeit, wo die Männer mit Perücken und geschmückt und geschminkt unterwegs waren. Mhm. Jetzt so beim modernen Mann mag sich das nicht richtig durchsetzen. Oder? Finden Sie es ein bisschen schade, dass der Schmuck für Männer, dass der heute eigentlich ganz dezent herkommt?
Ich fände es toll, wenn die Männer noch tolle Carbonring oder Damaststahlring verbunden mit Edelstein mehr würde tragen oder ein tolles Amulett. Also ich finde das gewaltig. Und ich meine, Könige und in der ganzen Geschichte kann man ja schauen, haben sich Männer sehr geschmückt. Der Papst hat ja immer einen sehr schönen Ring an. Und ich finde es toll. Man sollte ein bisschen mehr Mut haben.
Walter Salzburger, Sie sind Evolutionsbiologe, befassen sich mit der Artenvielfalt. Da gibt es in der Tierwelt ja viele Beispiele, wo die Männchen viel schmuckvoller daherkommen, wie die Frauen eigentlich. Was ist denn bei den Menschen schief gelaufen, dass der Mann da so zurückhaltend und häufig in Grau oder Braun unterwegs ist?
Ja, historisch eben, je nach Kultur ist es ja bei den Menschen sehr unterschiedlich, wie wir eben gerade gehört haben. Wir sind jetzt eher wahrscheinlich in einer Zeit, wo man eher schwarz und dezent daherkommt. Bei den Tieren ist es sehr gut verstanden, wieso bei vielen Arten die Männchen farbenprächtiger sind. Das hat nämlich damit zu tun, dass bei diesen Tieren typischerweise die Weibchen den Partner auswählen. Und das visuelle Signal, also das Farbsignal, ist einfach das Unmittelbarste, das sie vermitteln lassen. Das heißt, die Weibchen wählen dann sehr oft ihren, in dem Fall Sexualpartner, wie man dann sagt, aus aufgrund von der schmuckhaften Färbung, von Zeichnungsmuster und solchen Strukturen.
Also wer Single ist, sollte im Knall-Neon-T-Shirt auf die Tanzfläche, oder?
Ob das wirklich hilft, das müsste man probieren.
Miriam Ginsberg, Sie machen ja Einzelstücke, wenn Sie Schmuck machen. Edle Stücke, einmalige Sachen, teure auch meistens aufgrund von diesen Materialien. Da kann man sich ein halbes Auto um den Hals hängen. Warum machen das die Menschen? Warum kaufen die ein Collier statt einem Cabriolet zum Beispiel? Was steckt da dahinter?
Ich denke, das ist, um die Persönlichkeit noch hervorzuheben, um vielleicht auch der eine braucht es zum Imponieren, der eine braucht es. Es gibt immer Sicherheitsgefühl. Ich bin mir das wert. Und ich liebe den Stein, der so gefasst ist. Und das ist etwas Wunderschönes. Es ist auch ein Statussymbol, aber es ist auch einfach, es gehört zu mir. Es ist ein Stück von mir. Es ist eine Identität.
Ist es heute noch so, dass das Schmuck meistens geschenkt wird? Also Klassiker, dass der Mann mit der Frau zu Ihnen ins Atelier kommt und sagt, sucht ihr etwas aus. Ist das heute noch so?
Also es gibt alle Formen. Es gibt Männer, die ihre Frauen überraschen mit einem Schmuckstück. Es gibt Männer, die die Frauen mitnehmen und sagen, such dir etwas aus. Und es gibt Frauen, die sagen, ich kaufe es mir selber. Es gibt alle Schattierungen. Man muss jeden Kunden respektieren, so wie das ist. Ich gebe ihnen einfach immer die Möglichkeit, wenn sie etwas aussuchen, im Fall kann man so umduschen, wenn es noch nicht gedreht ist.
Aber wenn es jetzt Anfertigungen sind, oder, die sie extra machen für den Kunden, und wenn der Mann sagt, ich überrasche meine Frau, raten Sie dann in jedem Fall zu dieser Überraschung oder was machen Sie?
Das muss man erspüren. Man muss auf den Kunden eingehen und rausspüren. Man muss ihm eventuell ein bisschen Mut geben, um das zu machen. Oder man sagt, lieber bleiben Sie lieber in die Richtung. Also das ist ein ganz feines Erspüren vom Gegenüber und von der Beziehung vom Pärchen, der sich beschenkt.
Jetzt haben Sie mal gesagt, ein Schmuckstück muss zu einem Menschen passen. Wie finden Sie heraus, welchen Stein, welche Farbe, die Art des Schmuckstücks zu einem Menschen passt?
Also man muss ja in einen Dialog kommen mit dem Kunden. Und ich muss dem Kunden dienen. Und ich muss herausfinden, meine Frau hat lieber ganz feine Sachen, die nicht zu auffällig sind. Dann ist es schon einmal klar. Und dann kommt oft die Farbe. Das ist die Farbe, möchte sie gerne haben. Grün oder orange oder blau. Dann hat man schon ein bisschen in die Richtung und dann tue ich ihnen ein paar Schmuckstücke, die ich so kreiert habe, zeigen. Oder dann können wir anfangen zu zeichnen.
Wissen das die Menschen heute, wo, auch wenn man manchmal lang zusammen ist, noch ganz genau, was dem Partner oder der Partnerin gefällt? Was ist die Lieblingsfarbe? Was sind Lieblingsformen? Was sind, also wenn Sie anfangen zu Fragen stellen, wie gut kennen sich die Leute heute, Perli?
Also, ich habe so eine fantastische Kundschaft, dass ich hier null Probleme habe. Das die sind Leute, die wissen, was sie wollen. Sie sind bereit, etwas Schönes zu machen und Schönes zu bekommen. Und das ist schon das ist ein Geschenk für mich. Mhm. Ich muss mich bedanken für so gute Kunden.
Die beiden Gäste heute im persönlichen Taburettli am Spalenberg haben in ihrer Biografie erstaunliche Berührungspunkte, die bei beiden auftauchen. Afrika ist einer davon. Von denen kommen die Rohmaterialien, die meisten für die Schmuckstücke, die sie Frau Ginsberg machen. Jetzt hört man immer wieder von Blutdiamanten und von Ausbeutung in Minen. Berührt sie das, wenn man so etwas Schönes wie einen Edelstein in der Hand hat, aber immer wieder die Geschichten hört?
Es ist entsetzlich, dass es so etwas überhaupt gibt. Und mir ist es enorm wichtig, so nach bestem Wissen und Gewissen Lieferanten zu haben, wo ich weiss, dass die mit Blutdiamanten nichts zu tun haben. Ich habe auch ein Zertifikat, wo ich nach bestem Wissen und Gewissen wahrhabe, wo ich weiss, das sind saubere Steine. Oder es sind auch Steinhändler, die eigene Minen haben in Afrika, wo ihre Leute gut behandeln, wo Kinder in die Schule können. Das ist mir ein ganz, ganz grosses Anliegen. Also die Nachhaltigkeit. Ob das bei dem Metall ist oder bei den Edelsteinen oder bei den Perlen.
Walter Salzburger, Sie reisen regelmässig auf Ostafrika an Tanganyika-See. Ich hoffe, ich sage dir recht. Erforschen dort die Entwicklung der Buntbarsch. Was ist denn an diesem Ort und an diesem Fisch so speziell, dass man von Basel aus mit Mann und Maus, mit Forscherinnen und Feldlabor dort regelmässig anreist?
Ja, was ist so interessant? Also an die Buntbarsch ist so interessant, dass die eine außergewöhnlich vielfältige Gruppe von Tieren sind. Und im Speziellen in Ostafrika, in die drei Seen Victoria, Malawi und Tanganyika, über 1000 Arten hervorgebracht haben, die es nur dort gibt und nur im jeweiligen See. Das ist aus der Sicht von der Evolutionsbiologie, wo man sich eben, wie Darwin auch schon die Frage stellt, wie neue Arten entstehen, einfach ein unglaublicher Ort, weil man da mehr oder weniger zuschauen kann, wie die Evolution gerade abläuft. Mhm. Und von den drei Seen ist mir der Tanganyika-See der liebste, deswegen gehe ich dort am liebsten hin und am öftesten hin.
Ist am schönsten.
Weil es für mich der schönste ist. Ja, das ist einfach so, es ist dort der afrikanische Grabenbruch, wo die Kontinente gerade auseinanderdriften. Der See ist unglaublich tief. Es ist ein Süßwassersee, der eigentlich wie ein Meer ist, wenn man so will. Unglaublich klares Wasser. Eben beim Tauchen ist es ganz toll in dem See, weil man so viel sieht und so viele Arten sieht. Und das ist für unsere Forschung einfach ein idealer Platz, ein ideales Freilandlabor. Und für mich selber einfach ein emotionaler Ort, wo ich sehr gerne hingehe.
Das ist ja nicht wie eine Pauschalreise auf Mallorca und retour. Was sind denn so die Herausforderungen, bis Sie ankommen an diesem See? Können Sie uns mal so eine Reise ganz kurz schildern?
Gerne. Prinzipiell fängt es natürlich an mit Planung. Das macht man zu Basel. Stressig wird es meistens die ein, zwei Tage vor der Abreise, weil man hat hier noch viel zu erledigen, aber vor allem hat man immer ein Limit beim Gepäck. Und das heißt, wir sind meistens dann zwei Tage vorher mit Kofferwagen und allem drum und dran im Labor und versuchen, jeden Koffer genau auf die 32 Kilo hinzubringen, damit sie nur im Flugzeug mitgenommen werden und so weiter und so fort. Dann geht es mit dem Flug auf Afrika, meistens mit ein paar Zwischenstopps, bis man mal in die Hauptstadt entweder von Tansania oder dann Sambia kommt. In Sambia ist es Lusaka, wo wir jetzt im Sommer dann auch wieder hingehen. Und dann ist man erst in der Hauptstadt. Dann müssen wir uns einen Bus organisieren und dann geht es noch einmal mindestens 18 Stunden über Land durch die afrikanische Pampas zum See. Und dann müssen wir unser Boot organisieren, dass wir dann über den See kommen und überhaupt erst einmal ankommen an unserer Feldstation. Das heißt, man hat 3 Tage Reisezeit, um überhaupt erst dann einmal dort zu sein.
Und man kann sich schon vorstellen, es ist beschwerlich. Also wenn Sie sagen, wir organisieren unseren Bus, dann ist das ein klimatisiertes Minibüschen für Sie und Ihres Gepäck?
Nein, eben. Das schaut leider nicht so aus. Es gibt sowas eigentlich auch nicht. Also klimatisierte Minibus, die man mieten könnte. Sondern das sind afrikanische Linienbusse, die wir halt dann überzeugen müssen, dass sie uns und unser Gepäck mitnehmen. Und da sitzt man dann bei offenem Fenster mit Hühnern, mit allem, was die Leute halt mitbringen, die 18 Stunden mit 3 kurze Zwischenstopps in so einem Bus. Mittlerweile sind die Sessel wenigstens gepolstert. Bis vor ein paar Jahren waren es Holzbänke.
Und Sie empfinden es aber als freundlich, die Stimmung Ihnen gegenüber in so einem Bus, oder auch schon nicht?
Doch, hauptsächlich sind die Leute zuerst einmal interessiert, weil es natürlich jetzt auch nicht so normal ist, dass da plötzlich 5 oder manchmal sogar 20 weiße Musungus, wie die Leute dort eben sagen, in so einem Bus drin sitzen. Und dann ist am Anfang die Stimmung zuerst einmal so, wow, was passiert denn da gerade? Und gerade die Kinder, die dann oftmals auch vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt am Weißen sehen, die sind einmal fasziniert, sehen dann, dass wir ihnen auch nicht sofort den Kopf abbeißen und dann kommen sie gleich einmal ein bisschen näher und fangen uns inspizieren einmal an. Also schauen, wie das so ist mit der weißen Haut.
Also das heisst, sie langen sie an?
Die kommen her, zuerst vorsichtig und dann vor allem, wenn die Frauen mit sind, mit längeren Haaren, vor allem längere blonde Haare. Oder wir haben einmal eine Studentin mit roten Haaren mitgehabt und das ist natürlich ganz was Spezielles. Und dann müssen die Haare angelangt werden, weil das kann ja nicht echt sein, so quasi.
Aber Sie sagen vorsichtig und freundlich und interessiert.
Ja, doch.
Miriam Ginsberg, Sie haben durch Ihre Arbeit, das spürt man bei Ihren Arbeit, auch einen ausprägten Sinn für Schönheit. Was ist denn Schönheit in Ihren Augen? Was muss das halt, bis Sie sagen, etwas ist wirklich schön?
Ich denke, die Formgebung und die Kombination von Edelmetall zu einem Edelstein oder zu einer Perle, das in ein Gesamtwerk, in eine Gesamtskulptur zu bringen, ist einfach faszinierend. Und Schönheit ist ja überall da. Also wenn man ein Gräsli sieht, wo zwischen Garagentor und Asphalt führen kommt, dann ist das absolute Schönheit. Und die kann man überall sehen. Und das ist das Faszinierende. Und wenn man das in meinen Beruf hineinnimmt, dann ist man reich. Dann kann man Formen gestalten und wichtig ist, dass es eben nicht zu viel Schnörkel hat, sondern die Reduktion in eine einfache, schöne Form zu bringen.
Wie und wann haben Sie gemerkt, dass Sie das Talent und auch die Faszination haben, Schmuck so etwas zu machen?
Also schon als Kind in Interlaken habe ich Bärli und kleine Steckli und schöne Steinli gesammelt und habe Margritli und Blümli geknüpft zu einem Gröndli und war furchtbar enttäuscht, wenn es dann ganz verwelkt ist. Hat das nicht begriffen.
Aber Sie entstammen nicht an einer Schmuckdynastie?
Nein.
Wie hat Ihre Familie reagiert, wo Sie kommen, glaube ich, aus einer sehr auch durch Kunst- und Kultur prägten Familie, wo Sie gesagt haben, Schmuck ist mein Weg?
Ich habe das immer gern gemacht und ich habe immer geträumt, einmal Schmuck zu machen und habe gedacht, ja, das ist nur ein Traum, das wird sowieso nie in Erfüllung gehen. Und irgendwo hat sich das dann weiterentwickelt und ist zu dem geworden. Und ich bin selber auch erstaunt, dass das heute so ist und freue mich darüber.
Sie haben vor 48 Jahren eine Lehre gemacht, hier in Basel als Goldschmiedin. Ist es einfach gewesen, dort mal als Frau in diesen Beruf hineinzukommen?
Entsetzlich schwer.
Wieso
es hat geheißen, ja, Mädchen, nein, das ist nichts. Und die haben immer hier weh und dort weh und das geht nicht. Und wir haben lieber junge Burschen. Und ich bin viel abblitzt, selmal. Und ich bin schon fast verzweifelt. Ich bin in Zürich, bin gefragt. Und am Schluss bin ich zufällig in das Gerbergässli zu meinem alten Meister. Und dann seine Tochter hat gerade abgeschlossen und hat mir die Möglichkeit gegeben, ihn weiterzumachen. Und
das der hat Erfahrung gehabt mit Mädchen, oder?
Und, ja, ja, er hat eine gute Erfahrung gemacht mit seiner Tochter. Und das war einfach wie eine Fügung. Es gibt manchmal im Leben Fügungen, wo man auch sagen kann: Halleluja. Mhm.
Walter Salzburger, Sie sind erblich vorbelastet, kann man sagen. Ihr Vater war Lehrer im Tirol, hat unter anderem Biologie unterrichtet. Wie hat er Sie beeinflusst?
Er hat mich auf jeden Fall in die Richtung beeinflusst, dass das als Biologielehrer, wie einfach, also Biologielehrer, der er war, uns immer mit nach draußen genommen hat. Also es waren einfach die üblichen Aktivitäten, die man in der Familie macht, mit Wandern oder Spazieren gehen, waren immer auch verbunden damit, dann mit ein paar Blümchen anschauen, bestimmen, fotografiert hat er. Das heißt, ich habe einfach zu der Zeit schon dann einiges über die Biologie, in dem Fall vom Tirol, gelernt.
Mhm. Es gibt Kinder, wo da sehr ablehnend reagieren, oder? Finden, Gott, go wandern, oder? Und dann das mit diesen Blümchen. Und die Phase haben Sie nie gehabt?
Nein, die habe ich bis heute noch nicht gehabt. Also, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich immer noch gerne nach, jedes Mal gerne nach Afrika gehen, also gehe. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt Wochenende dann jetzt beim Wandern ist oder draußen ist, das überhaupt nicht, aber ein-, zweimal pro Jahr die Expedition, die muss praktisch sein für mich und das ist sicher was da noch ein bisschen hängen geblieben ist aus der Zeit.
Jetzt hat Ihr Vater auch noch Physik unterrichtet und Ihre beiden Brüder sind Physiker geworden. Genau. Und jetzt muss ich Sie als Evolutionsforscher doch mal noch fragen, wie viel ist an dieser Geschichte biologisch und wie viel ist Sozialisierung? Das bei einem Vater, der Biologie und Physik unterrichtet, alle drei Söhne die Richtung abgehen.
Ja, das ist eine gute Frage. Das denke ich, da denke ich auch manchmal drüber nach. Was Sie jetzt nicht gesagt haben, man hat auch noch Deutsch unterrichtet. Und wenn man mir zuhört, da ist überhaupt nichts hängen. nein, es war einfach, glaube ich, bei uns immer das Interesse da für irgendwas Naturwissenschaftliches, wenn man so will. Also die Sachen auf den Grund gehen. Und meine Brüder haben eher immer Sachen zerlegt, um da nachzuschauen, wie das dann funktioniert. Und meistens hat es dann nicht mehr funktioniert, wenn sie es zerlegt gehabt haben. Und mir hat mehr das Lebendige interessiert. Und das habe ich eher weniger zerlegt zu der Zeit, muss ich sagen.
Nochmal, was ist da? Also Sie arbeiten viel mit Genforschung natürlich auch. Ich möchte trotzdem noch, wenn Sie an Ihre eigene Geschichte denken. Wie viel glauben Sie, ist da vielleicht auch in den Gen gewesen, dass der Vater seine Leidenschaften, die er beruflich hatte, dass sich die alle bei den Söhnen wiederfinden?
Also ich glaube, dass viel an erblicher Vorbelastung da ist, also wirklich an die Gene bei so einer Sache. Nicht nur aus meinem biologischen Hintergrund heraus, sondern oder aus meinem biologischen Wissen heraus, sondern ich glaube, dass sozusagen die Grundbasis ist irgendwo genetisch in so einem Fall. Dass praktisch es möglich ist, dass man Interesse entwickelt und dass man dann sich relativ leicht tut, was weiß ich, bei irgendwas zum Studieren oder Lernen. Aber dann braucht es natürlich das Umfeld. Und das wäre die Sozialisierung. Also es geht irgendwo Hand beides in Hand. Es braucht beides. Und man kann nur so, sagen wir mal, erblich vorbelastet sein, wenn dann das Umfeld nicht funktioniert, wenn da keine Förderung da ist, wenn man, wie es jetzt zum Beispiel viele Leute in Afrika geht, die gar keinen Zugang zu Bildung haben, dann funktioniert es auch nicht.
Mhm. Miriam Ginsberg, Sie haben zwei Brüder, davon ist einer ein Zwillingsbruder von Ihnen. Da hört man auch viele Geschichten, dass Zwillinge sehr eng verbunden sind, das Gleiche fühlen, einander spüren. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist immer noch so, Gott sei Dank. Also wenn man denkt, dass man 9 Monate sich spürt, wenn einer schubst oder ginkt, dann spüre ich es. Und umgekehrt auch, wenn er sich drüllt, dann muss ich mich auch drüllen. Also das ist eine enorme Bindung und Verbindung. Und die ist bis heute noch da. Also wenn ich das Gefühl habe, ja, mein Bruder liegt, geht es nicht ganz so gut, dann spüre ich das und Leute an. Was tut sich? Wie geht es dir?
Gibt es ein Beispiel, wo sich das gezeigt hat?
Ja, es war ein herziges Beispiel. Ich war in der ersten Klasse und ich habe gerne immer ein bisschen Mist gebaut. Und dann hat sie gesagt, führen,
Die Lehrerin.
Die Lehrerin, Hände anheben mit der Meerrute. Und ich habe gedacht, ich brille nicht, auch wenn es noch so weh tut. Aha. Und dann hat mein Bruder von brillen.
Hat den Schmerz
von ihm gespürt? Er hat den Schmerz übernommen fast. Oder? Und ich bin trotzig, sie hat gesagt, ich brülle nicht. Und dann hat er auch von brillen. Also das ist doch einfach goldig, oder?
Ist das immer gleich eng geblieben, über das ganze Leben?
Es ist schon sehr eng, ja. Ja. Und ich genieße das.
Die beiden Gäste, meine Damen und Herren, heute im Persönlich auf SRF 1, hier im Taburettli am Spalenberg zu Basel, haben in ihrer Biografie immer wieder Berührungspunkte gehabt, wo sich so ein bisschen Ähnlichkeiten zeigen. Beide arbeiten mit Rohmaterial aus Afrika, beide haben aber auch eine Beziehung zu Österreich. Beim Walter Salzburger hört man es, er ist im Tirol aufgewachsen und für den Beruf auf Basel gekommen. Miriam Ginsberg, Sie haben auch einige Jahre in Wien gelebt. Wie ist es dazu gekommen?
Mein Ehemann war Österreicher und ist dann von seinem Vater gerufen worden, im Schmuck-Grosshandel weiterzumachen nach dem Studium.
Das heisst, Ihr Schwiegervater hat einen Schmuck-Grosshandel?
Einen Schmuck-Grosshandel in Wien. Und dann habe ich gesagt, du, aber du könntest ja fertig studieren und abschließen und irgendwo
ist. Was hat er dann studiert in Basel?
Wo Sie sich hat Geschichte haben? Studiert. Mhm. Ja. Und dann hat der Vater einfach gesickt und dann sind wir hier Hals über Kopf nach Wien. Und es war relativ hart für mich, vom Schmuckdesign mit meinem Lehrmeister, der ja auch ein Wiener war, wo eigene Sachen, eigene Kreationen und mir die Begeisterung auch übergeben hat, dann plötzlich in den Grosshandel, wo man einfach Ohrenhängerli hatte, wo nicht einmal ein Gramm schwer sein dürfen. Und ich habe es am Anfang grauenhaft gefunden.
Also man hat sackweise und nicht in einzelnen Stücken gehandelt?
Ja, also man hat einfach Koffer gehabt und da ist in einem Fächli sind jetzt etwa 50 Ohrensteckerli gehabt und je billiger, desto besser. Mhm. Und da musste ich mich wirklich auseinandersetzen und habe mich ein bisschen schwer da. Aber es ist eine andere Richtung und die hat ja auch Leute glücklich gemacht. Ich meine, dort ist Österreich ist noch relativ so in der Entwicklung und hat nicht viel Geld gehabt. Und jeder hat das Recht, wenn er Freude hat, sich zu schmücken. Und es ist halt eine andere Art. Aber es hat auch seine Berechtigung.
Wie haben Sie Wien erlebt, den Umzug von Basel auf Wien? Was war das für eine Stadt, wo Sie dort angekommen sind?
Grossstadt war für mich natürlich. Interlaken, Basel und dann Wien. Und in den ersten drei Jahren habe ich schwer da. Mhm. Es war auch ganz anders, ich musste mich sehr rum. Aber mit der Zeit hat man dann Leute kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, Architekten, die sehr faszinierend waren. Und dann, so langsam, bin ich dann in die Materien hineingekommen, mit Leuten zusammen, die wirklich faszinierend waren und kulturell bietet Wien natürlich enorm viel.
Sie haben gesagt, Ihren Lehrmeister, den Sie hier in Basel hatten, der Ihnen eine Chance gegeben hat als Mädchen, der war auch Wiener. Ja. Und ihm hat eigentlich eine Art, sein Exil hier auf Basel zu kommen, hat ihm das Leben gerettet.
Ja. Er kommt auch aus einer jüdischen Familie. Und dann war die ganze Kristallnacht und der Lehrmeister war 18 Jahre alt und naiv, hatte Angst und hat gefunden, das ist also schrecklich, was hier passiert. Und dann ist er in die Gestapo gegangen und hat sich beklagt, dass man den Juden schlecht behandelt. Wenn man sich das vorstellt. Oder? Und dann hat ihm der eine Gestapo-Mann gesagt, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein junger Trottel. Packen Sie die Koffer, nehmen Sie die Familie mit und hauen sie ab, noch diese Nacht. Und hier haben sie 3-4 Zettel, damit sie weg können. Und dann hat er geschnallt. Mhm. Also es ist schon eindrücklich. Oder?
Und dann ist er und dann über ist er Nacht dann, mit der Familie richtig
passiert. Sind sie abgehauen, ja. Mhm. Ja, mit seinen Brüdern.
Walter Salzburger, kommen wir auf die zweite geografische Gemeinsamkeit, Afrika, ihr Forschungsgebiet, wo ihr Rohmaterial genauso das wie von Miriam Ginsberg herkommt. Der Tanganyika-See ist ja sehr abgelegen, kein Massentourismus. Wenn Sie jetzt dort Ihre Forschungsstation aufbauen, Sie sagen, Sie arbeiten auch mit Einheimischen, mit lokalen Crews. Wie muss man sich das vorstellen? Können alle Englisch? Wie geht man da miteinander um? Wie funktioniert das ganz konkret?
Es funktioniert in der Praxis dann doch sehr gut, eigentlich immer hervorragend, aber es braucht so ein bisschen das, sich gegenseitig aufeinander einzustellen. Und man muss erst einmal darauf hinarbeiten, dass das eine eingespielte Situation ist. Es ist tatsächlich so, dass nicht alle Englisch können, obwohl Englisch wäre eigentlich so die Amtssprache in Sambia, in Tansania, also das sind die beiden Länder, wo wir hingehen. In Tansania ist es Swahili, da ist mit dem Englisch schon nicht mehr so gut her oder nicht so weit her. Aber es gibt eben immer, und wenn man mit so lokalen Crews zusammenarbeitet, haben die ja auch ihre Hierarchie irgendwo. Das heißt, es gibt dann immer jemanden, der die Befehle austeilt.
Der Gruppenchef.
Der Chef, genau. Mhm. Und der sozusagen das koordiniert, wenn man so will. Und das sind meistens Leute, mit denen wir dann schon lange zusammenarbeiten, die zum Teil auch schon mit anderen Forschern vorher zusammengearbeitet haben. Und die verstehen dann auch so halbwegs, was wir denn da so überhaupt wollen. Weil das ist natürlich schon was Absurdes, wenn da so eine Gruppe Musungus eben, die Weißen, da daherkommt mit allen möglichen abstrusen Gerätschaften, also Tauchflaschen, das ist da nur das Einfachste zum Verstehen vielleicht, und dann da irgendwas anfängt mit Fisch zu machen, das macht einmal einen großen Aufstand in die meisten Dörfer.
Also man kommt schauen, was da so geht.
Da läuft Kino. Das ist totales Kino für die Leute dort. Und im Gegensatz zu, wenn man sowas bei uns macht, nach normalerweise 10 Minuten oder so, ist es einfach nicht mehr interessant, wenn da irgendein Biolog da ist und irgendwo Fische fotografiert und vielleicht nur ein kleines Stück von der Flosse abschneidet, dann haben wir es gesehen. Aber dort sitzen die dann den ganzen Tag da und schauen uns zu, wenn wir Fisch fotografieren. Bei jedem Fisch immer gleich, das ist ja Wissenschaft, abmessen, abwägen, fütteln. Flossenstück abschneiden, nächster Fisch und diesen ganzen Tag und sie schauen zu. Und wenn wir fertig sind, dann gibt es bei uns, kocht irgendwer das Essen für uns oder wir sind da auch zum Teil beteiligt, dann schauen sie uns zu, wie wir essen, dann schauen sie uns zu, wie wir in die Schlafsäcke gehen, da legen wir uns nieder. Das Erste, was man dann am Morgen sieht, sie stehen wieder alle das ganze Tag, sie schauen uns zu, wie wir aufstehen, wie wir einen Kaffee trinken. Also sind wir eigentlich schon ein Spektakel.
Was macht das mit einem, wenn man so permanent unter Beobachtung ist?
Für viele Leute ist es Stress. Für mich war es am Anfang auch ein bisschen stressig. Dann hat man so eine Phase, wo man es lustig findet. Und irgendwann ist es einfach so, dass es so ist. Dann findet man sie damit ab. Und dann lernt man auch, mehr Grenzen zu ziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil damit die Kinder nicht immer noch näher kommen, zieht man dann einfach wirklich so eine Grenze im Sand. Mhm. Und dann funktioniert das gut. Und irgendwo sind wir ja dort Gäste und wir sind ja auch froh, dass die das interessiert, was wir dort machen. Wir versuchen auch halbwegs zu erklären, wieso wir dort sind und was denn mit den Fischen passiert, obwohl das ist einfach schon wieder eine Schwierigkeit. Vor allem, wenn es dann darum geht, dass wir von den Fischen kleine Flossenstücke nehmen als DNA-Probe. Das ist was einfach schwierig zu vermitteln ist. Die Leute dort denken immer, wir sind einfach totale Vollidioten, weil wir nehmen vom Fisch nur das kleine Stück und das, was gut ist, das, was man essen kann. Und mit dem macht man gar nichts. So.
In dem See, wo Sie, dem Tanganyika-See, wo Sie den Bumbarsch hinterhertauchen, hat es auch Krokodil und Flusspferde. Oder? Ich meine, die sehen noch lustig aus, sind aber offenbar recht unberechenbar. Mit welchem Gefühl gehen Sie da ins Wasser, wenn Sie die Barsch holen?
Manchmal mit einem mulmigen, wenn wir nämlich in der Nähe von Flussmündungen sind oder wenn das Wasser sehr trüb ist, was meistens eben auch dann gerade bei Flussmündungen der Fall ist. Und man schon weiß, dass da einfach Krokodil oder Hippos in der Nähe sind, dann ist es nicht so ein entspannender Tauch- und Fischfangtag wie an schönen Tagen, wo das Wasser klar ist, wo man an der Felsenküste ist, wo es einfach die Viecher, die großen Tiere da nicht so gibt. Aber wir versuchen einfach, also wenn es jetzt wirklich gefährlich ist, gehen wir sowieso nicht ins Wasser. Also
wer entscheidet das?
Wir als Gruppe eigentlich, wenn wir so am Boot unterwegs sind.
Aber Sie sind der Chef, oder?
Ja, aber ich kann ja niemanden zwingen, ins Wasser zu gehen. Da kann man nur so viel Chef sein. Nein, wir entscheiden das meistens. Und auch wenn ich dann die letzte Verantwortung trage, ist es sehr gut, andere Meinungen da zu hören und das als Gruppe zu machen.
Mhm. Hat es auch schon einen Moment gegeben, wo Sie sich gefragt haben, wieso mache ich das alles eigentlich?
Ja, die hat es auch schon gegeben. Also ich denke da an die eine Situation, wenn man nach ein paar Wochen jeden Tag tauchen gehen und Fisch fangen, so spannend das ist, aber dann war das auch so ein Tag, es war morgens, es war noch nicht so viel Sonne, es war also noch nicht so warm und ein bisschen diesig ist es gewesen und dann sind wir da in so einer Bucht gewesen, einen Fisch fangen, der den schönen Namen Triglacromis hat. Und die wohnen so in 25 Meter Wassertiefe über totalem Schlamm, wo sie so Schlammröhren bauen. Und die einzige Möglichkeit, den Fisch wirklich zu fangen, ist, dass man ganz vorsichtig da hintaucht am Boden entlang und schaut, dass man keinen Schlamm aufwirbelt. Und dann tut man das Netz ganz vorsichtig um diese Schlammhöhle aufbauen und wenn der dann nach einigen Minuten da hochkommt, dann versucht man den eben zu fangen. Und irgendwann sitze ich da vor dem Loch, schaue schon 5 Minuten in 25 Meter Wasser tief in so ein Schlammloch rein und da habe ich mir wirklich gedacht, wieso machst du das eigentlich? So lange studiert, bist Professor da in Basel für Zoologie und Evolutionsbiologie und jetzt sitzt da vor so einem Schlammloch und schaust da 5 Minuten, 10 Minuten lang rein. Aber ich habe den Fisch nachher gekriegt und sobald er heraus war, war die Welt wieder völlig in Ordnung.
Ah, herzlich. Es gibt auch Fieberkrankheiten in Afrika, wo wir einiges davon hören. Und grosse, also wenigstens ich, grosser Respekt so aus der Ferne. Wie gefährlich ist es denn da, dass man sich etwas holt, dass man ernsthaft krank wird, ohne dass es ein Spital in der Nähe hat? Macht man sich die Gedanken?
Die Gedanken macht man sich tatsächlich. Also gerade Malaria ist allgegenwärtig dort. Und wenn man keine Prophylaxe nimmt, dann hat man ein sehr hohes Risiko, wahrscheinlich eher sogar Richtung 100% Malaria zu bekommen. Man kann es auch kriegen trotz Prophylaxe. Das heißt, das ist irgendwo immer ein bisschen im Hinterkopf. Das ist allerdings auch nur eine von verschiedenen möglichen Krankheiten.
Es gibt noch mehr Varianten, die man sich holen
also, Malaria ist... Neben Malaria sind es vor allem natürlich Krankheiten oder, wenn man so will, Erreger, die den Verdauungstrakt betreffen. Das ist äußerst unangenehm, vielleicht nicht immer so gefährlich, aber auch allgegenwärtig, dass man sich da was einfängt. Das gehört ein bisschen dazu, das Risiko, die Durchfallerkrankungen sowieso. Aber ich habe das Gefühl, irgendwo, gerade bei Zweiterem, wird man da mehr gewohnt, je öfter man hingeht. Man wird offensichtlich ein bisschen resistenter, wenn man so will, was bei Malaria nicht der Fall ist. Wir versuchen uns da möglichst gut vorzubereiten. Das heißt, bevor wir nach Afrika gehen, haben wir unsere Visite beim Schweizer Tropeninstitut oder Swiss TPH, wie das jetzt richtig heißt, dort in Basel. Die kennen uns auch schon gut, muss man sagen. Und geht da in die medizinische Beratung, versucht eben auf die Situation vorbereitet zu sein, dass man eben zum Teil Tagesreisen oder mehrere Tagesreisen bis zur nächsten medizinischen Versorgung entfernt ist und hat da sein Köfferli mit die Notfallsachen.
Genau. Miriam Ginsberg, so ein bisschen Gefahren, Angst, oder? Etwas, was könnte passieren, das gibt es ja bei Ihnen auch. Ich meine, Sie handeln mit extrem wertvollen Materialien. Wenn Sie in Ihrem Lädeli sitzen und es kommt jemand an die Tür, haben Sie da auch so einen inneren Alarm, wo sich die Person genau anschaut?
Also, wenn es läutet vor der Tür, ich habe von Anfang an habe ich gesagt, man muss läuten, weil ich bin eine Frau allein in diesem Geschäft, dann hat man natürlich immer eine Antenne. Die sind immer draußen, wenn ich in diesem Geschäft bin. Mhm. Immer. Und dann schaut man sich das Gegenüber an oder zwei Leute und so weiter. Und man ist natürlich, man hat ja auch Kurs besucht, was sind Tricktiebe, wer. Ich schaue den Leuten immer direkt in die Augen. Mhm. Und was ich gemerkt habe, also zum Beispiel Einbrecher oder so, die schauen immer runter, weil die wollen nicht direkten Kontakt. Mhm. Und das hilft mir sehr. herauszufinden an sich durch. Und auf der anderen Seite darf man natürlich nicht die Angst übermitteln. Weil wenn jemand kommt und etwas will von mir und ich ihn würde einschätzen, ja hallo, ist jetzt der gefährlich oder nicht gefährlich? Mhm. Oder?
Dann verkauft man mit der Zeit nichts
dann, mehr. Dann geht gar nichts mehr. Also man muss locker sein, man muss die Leute welcome heissen und alles andere muss man halt einfach in verschiedenen Kursen auch lernen. Wie tut man sich benehmen, wenn ein Überfall, ist. Die ganze Sicherheit ist natürlich auch im Geschäft.
Sie haben Trickdieben angesprochen.
Trickdieben sind die, die ich sehr Angst habe, weil die sind elegant und nett und man merkt nichts.
Mhm. Oder? Haben Sie die schon gehabt im
Laden? Ich hatte einen gehabt und er hat ausgesucht und hat gesagt, er nimmt das da und das da und ich soll doch das einpacken. Und er ging das Geld holen und war plötzlich draußen. Und meine Tochter war noch dort und hat mir noch gesagt, du Mama, also, wie du dich hier benommen hast, du bist so unfreundlich gewesen. Dann habe ich gesagt, du, ich weiss nicht, es war irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Und am Schluss habe ich gemerkt, dass er den Ring geschluckt hat. Er hat ihn ins Maul genommen, er ist weg, er war nicht im Schächtel. Ich habe es nicht gemerkt.
Aber Sie waren das Zweite im Laden, Sie und Ihre Tochter. Ja. Und der hat den Ring geschluckt.
Und dann hat sie sich entschuldigt und hat brüllt und hat gesagt, jetzt habe ich dir Unrecht.
Sie haben drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Ja. Ja. Hat jemand die Affinität zu dem schönen Schmuck von Ihnen geerbt?
Ich denke, Affinität zum Künstlerischen absolut. Aha. Also der zweite Sohn hat immer wunderschöne Zeichnungen gemacht mit ganz feinen Farbkombinationen. Mhm. Und das hat mir immer wahnsinnig gefallen. Er hat auch so Mandala gemalt und die habe ich jetzt noch aufgehängt. Der Erstgeborene hat sehr starke Zeichnungen gemacht, sehr farbenfroh und mit Rot und Violett und das war immer sehr beeindruckend.
Aber es ist niemand rum, der sagt, ich übernehme das Geschäft.
Mal. Nein, noch nicht. Ich warte immer noch drauf.
Walter Salzburger, kann man als Evolutionsbiolog, wenn man schaut, wie sich Arten entwickeln, verändern, kann man da religiös sein?
Gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht, dass man religiös sein kann.
Sind Sie's?
Ich bin eben nicht religiös, weil es für mich selber dann ja die Kompatibilität nicht sehen kann. Also die Evolutionsbiologie an sich ist eigentlich mit der tiefen Religiosität, glaube ich, nicht vereinbar. Aber Religion ist natürlich ganz was Persönliches und das muss eigentlich jeder für sich selber dann rausfinden. Und es gibt tatsächlich auch Kollegen, Evolutionsbiologen, die vielleicht jetzt nicht so religiös sind wie der Papst, aber die einen bestimmten Glauben haben und den zum Teil auch praktizieren. Die meisten Leute, glaube ich, in dem Umfeld sind eben eher nicht religiös und dazu gehöre ich.
Weil sie wirklich quasi wissenschaftlich basiert, die, wenn man so will, Schöpfungsgeschichte und Entwicklung unter dem Mikroskop sind.
Unter dem Mikroskop, am Computer, ganz genau. Mhm. Also wir versuchen zu verstehen, wie Neuarten entstehen, wie Vielfalt entsteht, wie das Leben so abläuft. Das ist
was das denen bringt, oder? Denen Wesen auch, denen Tieren, wenn die sich plötzlich in etwas anderes verwandeln.
Und warum? Wenn sie anpassen, warum sie sie anpassen, ganz genau, das sind unsere Forschungsthemen in der Evolutionsbiologie, die wir da verfolgen. Im Idealfall mit einer guten wissenschaftlichen Ausstattung und Basis, dass wir der Evolution, wie sie so abläuft, ein bisschen auf die Schliche kommen können.
Muss ich gleich noch fragen, wenn ich Fernsehserien schaue, wo es heute auch mit Genetik gewisse Verwandtschaften und alles erforscht, dann ist das unglaublich, was man mit so einem Massenspektrometer in diesen forensischen Labor, in diesen Fernsehserien alles machen kann. Und Sie reisen da immer noch auf Afrika. Haben Sie nicht die richtigen Geräte? Oder, oder gibt es im Labor doch noch gewisse Limiten?
Gute Frage. Es hat sogar einmal ein Student von mir bei irgendeinem Rundfunksender mal hingeschrieben und hat gesagt, er hat in der Sendung da das Gerät gesehen, ob es das nicht zu kaufen gibt. Weil er dort gerade seine Masterarbeit machen und das wäre doch ganz super, wenn es sowas gibt. Es ist so, dass nicht alles, was man in die Serien sieht, tatsächlich existiert bereits als wissenschaftliches Gerät. Aber was wir tatsächlich machen in unserer Forschung, wir verwenden die besten Geräte und Maschinen, vor allem wenn es darum geht, die DNA zu sequenzieren oder mittlerweile das gesamte Erbgut von einem Fisch. Aber als Biologe und als organismischer Biologe, wie man dazu sagt, braucht es den Bezug zur Natur, zum Umfeld, in dem bei uns eben die Fische vorkommen und leben. Das heißt, um dann die Fragen nach der Genetik, nach der Verwandtschaft angehen zu können, müssen wir erst einmal die Expedition machen, da hingehen, schauen, was sind denn da überhaupt für Fische da, was gibt es denn da draußen in der Natur, was gibt es da noch zu entdecken. Und das ist unser Ausgangsmaterial dann für genau solche Untersuchungen, wie sie in solche Serien vorkommen. Nur, dass wir selten Täter überführen, sondern wir überführen dann, wer mit wem am nächsten verwandt ist.
Frau Ginsberg, als Evolutionsbiolog haben wir jetzt gehört vom Walter Salzburger, würde es ihm schwerfallen, religiös zu sein. Sie haben eine Geschichte, eine religiöse, zwischen zwei Kulturen sogar. Ihre Mutter ist übertreten zum Judentum, wo die Kinder schon auf der Welt waren, mit den Kindern zusammen. Ihr Vater war jüdischen Glaubens. Sie sind also ein bisschen mit beidem vertraut, oder? Ja, durch die Herkunft. Absolut. Wie leben Sie das, die Religion?
Also ich habe die zwei Kulturen, die zwei Religionen. Ich bin nicht ausübend, ich bin sehr liberal. Aber ich finde, es ist wunderschön, dass man die Rituale, die wiederholenden Rituale, vor allem mit Kindern, immer wieder zelebrieren und leben. Und die Rituale sind in jeder Religion manifest. Also Ostern, Weihnachten, das kann ich in meinem Geschäft mit dem Dekor, mit allem sehr gut ausleben. Und daheim ist es eher jüdisch, aber liberal.
Sie sind auch mal mit etwa 20 auf Israel und haben dort eigentlich studieren.
Ich bin nach Israel gegangen und wollte in einem Kibbutz arbeiten und habe den Spruch noch gelernt, also 50-50. Wir haben am 4 Uhr am Morgen angefangen bis am 8 Uhr und vom 8 Uhr bis am 12 Uhr war Spruchunterricht. Und es war eine gute Zeit mit der Natur verbunden. Ich habe in den Trauben gearbeitet, in den Granatöpfeln, in den Herdöpfeln, in den Rüebli, alles. Hühner gerupft, Karpfen ausgenommen. Bei 40 Grad in der Küche, da hatte es noch keine Klimaanlage gehabt. Man hatte dann einfach das Gefühl, man schmeckt nach Fisch noch 4 Tage später.
Das Kämpfe ist sehr Salzburg, oder?
4 Wochen.
Ja. Es war eine gute Erfahrung. Und bin natürlich dann auch, durch dass mein Bruder dort gelebt hat, er war in der Nähe von über Jerusalem, viel nach Jerusalem gegangen und bin dort in einen alten Schuck gegangen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dort bin ich eines Tages zu einem arabischen Goldschmied gegangen. Und der hat Granulierarbeiten gemacht. Und das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich, naiv wie ich bin, und ich war sehr rundlich, ich habe viel gegessen, weil ich Heimweh hatte. Ich war in so einem Kügel dort. Und habe gefragt, ob ich bei ihm arbeiten könnte. Und er hat gesagt, ja, ist kein Problem, oder? Und dann hat er mir ein bisschen gezeigt, wie man das macht. Und dann habe ich angefangen zu granulieren. Und dann hat er gesagt, drei Tage. Und ich habe meinem Bruder nichts gesagt. Und dann hat er gesagt, er müsse jetzt gerade fort, ich soll doch den Laden übernehmen. Und ich sagte, ja, ist kein Problem. Und plötzlich kommen so zwei so Typen mit Sonnenbrillen. Und ich habe gedacht, wei, was ist jetzt das? Ich habe noch nie so Schiss gehabt wie dort. Und dann haben sie gesagt, wo ist der Chef? Dann habe ich gesagt, einen Moment. Und bin aufgestanden und bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Und das war also ein Moment, den werde ich nie vergessen.
Also eine gewisse Naivität, wo man aber auf dem Weg eben seine Erfahrungen macht.
Als ich meinen Bruder dann beichtet, ist der Gerede hat gesagt, sag mal, hast du alle Tassen in Schrank? Spinnst du? Weißt du, was du da gemacht hast? Das ist wahnsinnig. Und bist noch so rundlich. Und die haben ja sowieso gerne rundliche Frauen. Die hätten dich können empfieren in einem Harem.
Das ist
also ich bin froh, dass ich nicht in einem Harem gelandet bin.
Das ist alles nicht passiert. Sie sind beide hier zu Basel. Sie sind beide glücklich, kann man sagen, hier zu Basel, so wenn ich Ihnen das ein bisschen anmerke. Was machen Sie jetzt noch mit dem wunderschönen Tag in dieser Stadt hier am Rhein? Was sind so die Momente, wo man sagt, das ist die schöne Seite von Basel im Frühling? Walter Ginsburg, Walter Salzburg.
Vieles schön in Basel im Frühling. Also der Rhein natürlich, mhm. Das Rheinufer, gerade wenn es sonnig ist. Und die Tage jetzt sind so quasi die ersten, wo man dann draußen sitzen kann, wenn die Sonne hinscheint zumindest, und das Käffele oder das Bierli nehmen kann am Rhein. Und das ist sozusagen das Erwachen dann auch der Stadt und der Natur gleichzeitig. Das mag ich wahnsinnig gerne in Basel.
Gibt es einen Lieblingsort, Frau Ginsberg, Miriam Ginsberg, wo Sie das Frühlingswochen in Basel miterleben?
Also ich gehe wahnsinnig gern nach Schönebuch, wo die Kirsibäume wie Soldaten in Reihe und Glied langsam anfangen zu blühen. Und das ist einfach ein Zauber. Also wenn ich in der Natur bin und Vögel höre und merke, wie die Blätter sich langsam führen drücken. Sie wollen ja schon drücken, aber es war ein bisschen kalt. Dann ist das wirklich eine Offenbarung. Also Frühling ist sowieso meine Lieblingszeit.
Und der Frühling steht wirklich an der Türschwelle. Geniessen Sie, meine Damen und Herren, ob Sie zu Basel oder wo auch immer in der Schweiz sind. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Sonntag. Danke vielmals, Miriam Ginsberg und Walter Salzburger.
Das war es persönlich, direkt aus dem Taburettli zu Basel. Daniela Lager hat sich unterhalten mit Miriam Ginsberg, Schmuckdesignerin, und Walter Salzburger, Evolutionsbiologe und Professor an der Universität Basel. Technik Daniel Durrer und Svenja Bormann. Heute in einer Woche lädt dann Dani Vorler ein, und seine Gäste sind Christina Jacquard. Sie ist Sängerin, Blueslady, und Jan van Berkel, er ist Langstreckentriathlet. Sie sind ganz herzlich eingeladen, wenn Sie möchten, dort dabei sein. Das persönlich findet dann im Stadthaus Salze-Fretiken im Kanton Zürich statt. Nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr. Oder sonst hören Sie uns hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.